Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Guten Morgen, es ist Donnerstag, der 19. Mai. Ihr hört Fußball MML Daily und heute gibt es wieder die volle Dröhnung, nämlich nicht nur Lena Kassel, sondern auch endlich wieder Mike Nöcker. Guten Morgen.
Hast du mich vermisst?
Ja, ich weiß ja gar nicht, ob du dich jetzt noch überhaupt mit mir abgibst, ne? Wenn man das mal so gesehen hat. Christoph Kramer, Paul Ribke, Oli P. Du hast ja ziemlich viele Celebrities getroffen, deshalb bin ich froh, dass du nochmal zurückgekommen bist.
Ey, entschuldige, Ashton Kutcher und Quentin Tarantino gestern auch noch. Also die ganz große High Society.
Ja, wie soll ich da mithalten, ne? Das ist echt...
Ganz ehrlich, Lena, ich bin froh, wieder hier zu sein.
Na schön, dann starten wir mal direkt hiermit.
MML International.
Kann ich anfangen mit einem Wortspiel, Lena?
Ja, fang an. Oh Gott.
Knauf mich mal.
Sehr schön. Ja, von Knauf der Türöffner kommen wir zu Knauf mich mal. Denn was haben wir da gestern Abend für ein Finale gesehen? Drama pur. Du hast es ja auch verfolgt. Was sind deine Emotionen, die du damit noch hast, ein paar Stunden nach diesem wahnsinnigen Finale, was ja sehr, sehr lang ging, weil es ja ins Elfmeterschießen tatsächlich ging?
Und das Irre ist, ich habe unter anderem mit Lukas Vogelsang geguckt, mit Olli Kirch, ehemals bei Borussia Dortmund selber schon im Champions-League-Finale gestanden. Und das Witzige ist, dass wir nach 15 Minuten gesagt haben, dieses Spiel geht mindestens in die Verlängerung, wahrscheinlich sogar ins Elfmeterschießen. Man hatte dieses Gefühl relativ schnell, dass sich da zwei Mannschaften tatsächlich auf Augenhöhe begegnet sind. Und zwar auf ganz vielen unterschiedlichen Augenhöhen. Zum einen natürlich logischerweise spielerisch, weil sie sich sehr oft eben auch vor allen Dingen durch Leidenschaft, durch Power, durch Nicht-Aufgeben, durch auch Körperlichkeit so ein bisschen teilweise egalisiert haben, mit so leichter Tendenz allerdings irgendwie pro Eintracht Frankfurt. Und dann natürlich vor allem aber auch haben sie sich egalisiert, was diese beiden unfassbaren Fanszenen angeht, diese sensationelle Stimmung in Sevilla. Insofern ist es ein bisschen schade, dass das Spiel am Ende durch einen einzigen Fehlschuss entschieden werden musste, also im Elfmeterschießen. Ich finde, das haben die Fans und auch die Spieler der Glasgow Rangers nicht verdient, weil das ja dann am Ende doch immer irgendwie so ein Glücksspiel ist, doch immer dann irgendwie dieses eine Momentum ist. Das ist ein bisschen schade, aber es passt natürlich zu diesem unfassbar engen, unfassbar dramatischen und unfassbar leidenschaftlichen Spiel, bei dem am Ende Eintracht Frankfurt natürlich der verdiente Sieger ist, weil sie die gesamte Euroleague-Saison über komplett ungeschlagen geblieben sind und einfach genau das Team gewesen sind, das am Ende zu Recht gewonnen hat. Du wirst das sicherlich jetzt sportlich ein bisschen noch einordnen können und da noch einiges zu sagen. Ich bin ja mehr so der emotional leidenschaftliche Typ von uns beiden. Ich habe einfach nur einen wirklich ganz, ganz großen Fußballabend erlebt.
Ach, ich will das auch jetzt gar nicht irgendwie taktisch zerreden. Ich habe es genauso emotional erlebt wie du. Also Gonzalo Paciencia, der sich über das Tor von Boré so freut, als hätte er es selber geschossen, obwohl es ja eigentlich der Konkurrent auf der Position ist. Dann natürlich Sebastian Rode in Schweinsteiger-Manier mit dem Cut am Kopf und so weiter. Da waren so viele Bilder, die da gestern passiert sind, nicht zu vergessen, diese wahnsinnige Kurvenchoreo. Und da muss ich dir widersprechen. Ich fand die Eintracht Frankfurt-Fans um Längen besser als die Glasgow Ranger Fans. Also alleine diese Choreo zum Start, das haben die Eintracht Frankfurt Fans gefüllt mit Leben da zu Beginn und dann natürlich auch über 120 Minuten. Und dieses Spiel war wie gemalt und ich gebe dir komplett recht oder euch recht. Man hat es irgendwie im Gefühl gehabt, dass das tatsächlich ein Drama werden könnte. Und Mike, das hatte ja auch Christoph Kramer gestern zu dir gesagt, ne? Er hat gesagt, das sind ja die beiden unterschätztesten Teams gewesen. Er hat sie ja auch da schon so ein bisschen in einen Topf geworfen und hat ja auch ein Drama prognostiziert und das hatten wir alle irgendwie im Blut, so ist es gekommen und jetzt sind wir, glaube ich, an diesem nächsten Tag total beseelt. Heute wird ja noch die ganz, ganz große Party am Römer steigen. Fakt ist, um dann vielleicht auch noch irgendwie mit einer Geschichte zu enden, die vielleicht ein bisschen in die Zukunft ragt. Ich glaube, Kevin Trapp hat gestern dann auch seine WM-Nominierung abgegeben, ne?
Das war ja das, was Steffen Freund sofort nach dieser Wahnsinnsrettungstat, ich glaube, in der 115. Minute gesagt hat, dieser Reflex, wo er im Grunde genommen eigentlich das 2:1 der Rangers eben verhindert hat. Das Tor war fast frei und das war ja das erste Ding, was Steffen Freund spontan gesagt hat, das war die EM-Nominierung, die sich Trapp geholt hat. Sensationell und glaube auch einer der besten, wahrscheinlich sogar der beste Torwart dieser Saison. Und insofern, wenn er es bekommt, bekommt er es völlig verdient.
Einen anderen Spieler, den ich noch herausheben würde, wäre Raphael Boré. Er nicht nur dieses wichtige 1:1 geschossen, sondern dann auch den entscheidenden Elfmeter versenkt und generell eine bewundernswerte Saison gespielt. Ja, seine erste Saison in der Bundesliga. Oftmals hat man ja ihn so ein bisschen abgestempelt als kein richtiger Stürmer. Ja, eigentlich ein Außenbahnspieler, der dann irgendwie auf dieser Neuner-Position platziert wurde und wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor für diese Mannschaft war, ganz viele entscheidende Tore geschossen hat, auch und besonders in dieser Europa-League-Saison. Also das auch ein Spieler, den ich herausheben würde. Und Fakt ist, und vielleicht enden wir dann damit auch, Eintracht Frankfurt spielt in der nächsten Saison Champions League.
Und Deutschland hat 5 Champions League-Plätze.
Nimm das,
Europa. Nimm das. Und können wir ganz kurz die Flanke von Kostic nochmal feiern zu dem sehr geilen Tor von Boré. Aber es war auch mal wieder dieser unfassbare Kostic-Moment. Ich habe sie ja die 2 von der Flankstelle genannt. Also Knauf auf der einen Seite, der heute ein paar weniger Szenen hatte, trotzdem gefightet hat bis zum Umfallen. Und dann diese Sensationsflanke von Kostic, die einfach wie blind geschlagen seinen Weg zu Boré findet. Tolles Tor ist das gewesen und insofern hast du ihn auch völlig zu Recht rausgeholt. Boré, eiskalte, übrigens alle Elfmeter, eiskalt verwandelt von Eintracht Frankfurt und am Ende natürlich von Boré. Da muss man Eier haben.
Ich werde dem Ganzen jetzt entgegenwirken. Jetzt haben wir über Eier gesprochen. Lass uns doch jetzt mal über Eierstöcke reden.
Gewinner des Tages.
Sind die US-Fußballerinnen, denn sie erhalten ab sofort die gleiche Bezahlung wie die Männer. Also die US-Fußballerinnen rund um Megan Rapinoe haben ja ihren jahrelangen Kampf um Gleichstellung endgültig gewonnen. Denn der US-Verband einigte sich mit den Vereinigungen der Nationalteams der Männer und Frauen auf einen Tarifvertrag, der allen Spielerinnen und Spielern die gleiche Bezahlung zusichert. Das teilte der Verband US Soccer am Mittwoch mit. Bereits im Februar, und ich glaube, darüber hatten wir auch schon gesprochen, hatten sich die US-Spielerinnen mit ihrem Verband nach einem langen Gerichtsstreit auf gleiche Bezahlung geeinigt. Und die neuen Verträge laufen jetzt bis 2028 und decken damit die nächsten 4 Weltmeisterschaften ab. Und auch spannend ist, dass es eben für das Frauenteam, das teilweise ja auch nur einen Bruchteil der Prämien bekommt, die die Männer bekommen, und das wird eben von der FIFA geregelt, das kommt jetzt alles in einen Topf. Also alle Prämien von der FIFA kommen jetzt in einen Topf und das wird gleichmäßig und gerecht auf Männer und Frauen verteilt. Und das ist auf jeden Fall ein historischer Moment, denn das hat bisher kein anderes Land so jemals getan, Mike.
Und ist eine tatsächliche Nachricht, die ich echt feiere. Und es ist natürlich aber auch folgerichtig, dass das in Amerika als allererstes passiert, weil wir ja wissen, dass der Fußball der Frauen in Amerika eine absolute Popularität hat, viel, viel schneller, viel, viel größer entwickelt gewesen ist als der Fußball der Männer. Insofern ist das natürlich eine Entscheidung, die komplett folgerichtig gewesen ist.
Ja, es wird natürlich trotzdem vielleicht auch ein wenig über die Vereinigten Staaten hinaus ragen. Ich habe generell gerade das Gefühl, dass der Frauenfußball ein Momentum hat. Und umso mehr freut es mich, dass in diesem Jahr dann eben auch noch eine Europameisterschaft stattfindet. Und natürlich, wenn der Frauenfußball mit mehr Geld ausgestattet ist, dann kann es eben auch sein ganzes Potenzial entfalten und eben das Spiel auf der ganzen Welt nachhaltig verändern. Und das wünschen wir uns doch alle. Schöne Geschichte.
Verlierer des Tages.
Ja, und Mike, das sind die rückläufigen TV-Quoten der Fußball-Bundesliga. Und ich weiß, dass wir vor ein paar Wochen ja auch schon diese Meldung der DFL hatten, die ja jetzt überlegen, ab Sommer 2025 einen neuen Rechtevertrag anzugreifen und da eben die Bundesliga vermehrt ins Free-TV zu holen. Und es gibt einen ganz spannenden Artikel auf der DWDL-Seite. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes. Und da haben sie eben mal ein wenig erforscht, woran krankt denn eigentlich die Bundesliga? Warum kommt es zu diesen rückläufigen TV-Reichweiten? Eine mögliche Erklärung ist natürlich, dass sehr viele attraktive Vereine in die zweite Bundesliga runtergegangen sind, Mike. Auch spannend. Die Sky-Quote ist auch nach oben geschossen im Vergleich zu den anderen Sendern, weil sie eben die zweite Bundesliga haben.
Ja, genau. Ich glaube, die Sportschau insgesamt hat im Schnitt ungefähr 900.000 Zuschauer verloren. Wir hatten das ja, glaube ich, auch vor 2 Wochen, dass tatsächlich die Konferenz bei Sky und die Einzelspiele zusammen mehr Einschaltquote gehabt haben, als eben die Sportschau oder das Pay-TV mehr Einschaltquote gehabt hat als das Free-TV. Ich glaube, dass das immer noch eine Folge von Corona letztlich eben auch ist, also von dieser Entfremdung des Fußballs von den Fans. Das kommt jetzt so langsam wieder. Es ist halt eben dann doch ein komplett anderes Produkt, um das mal so Marketing-Deutsch, du siehst, ich komme vom Online-Marketing-Rockstars, vom OMR-Festival, insofern bin ich noch in dieser Marketing-Sprache drin. Und Donata Hopfen übrigens war ja auch gestern auf der Bühne, auf der Festivalbühne von OMR und hat ihre erste Speech dort gehalten, außerhalb des Fußballs, außerhalb eben des Fußballskosmoses. Und die hat darauf natürlich reagiert und hat eben auch versucht, ja, eine Vision darzustellen, wie man eben zum einen weiter dieses Fan-Erlebnis feiern kann und zum anderen eben aber auch versuchen kann, mit neuer Technologie, mit neuer Kameratechnik, mit neuem, ja, TV-Erlebnis eben den Fußball wieder spannender zu machen. Also die DFL, das sozusagen als Nettobotschaft, ist da natürlich tatsächlich sehr alert und merkt es auch. Und das ist ein Warnsignal. Und 900.000 Zuschauer weniger bei der Sportschau, das ist eine Menge Holz. Auch am Ende sozusagen in Geld für Sponsoring und Ähnliches. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was die DFL daraus für Schlüsse ziehen wird.
Auf der anderen Seite kann ja keine weitere Kameraeinstellung, keine Drohne auf dem Spielfeld darüber hinwegtäuschen, dass eben Clubs, mit denen man Jahrzehnte voll Emotionen und Erinnerungen geteilt hat, jetzt plötzlich in der zweiten Liga spielen. Vereine wie Wolfsburg, Hoffenheim und Leipzig jetzt aber in der Bundesliga spielen. Natürlich das weniger attraktiv ist, weil weniger Fankultur, dazu keine Titelspannung. Das sind ja all solche Dinge, die du nicht mit erweiterten Kameraperspektiven irgendwie kompensieren kannst. Du kannst es eventuell hübscher verpacken, aber du wirst den Kern nicht verändern können. Und dementsprechend glaube ich, ja, hat sich die DFL da viel vorgenommen. Ich glaube, es geht ein bisschen tiefreichender, dass man da am Kern ein wenig was anpassen muss. Stichwort auch TV-Gelderverteilung und so weiter und so fort. Ein sehr breites Thema und deshalb packen wir euch den Link dazu auch nochmal in die Shownotes.
Und wir sollten uns auf jeden Fall für nächstes Jahr wieder verabreden zu diesem Thema. Ich bin mal sehr gespannt. Also Schalke und ja auch Werder Bremen als Traditionsvereine, als sehr fanbasierte Vereine gehen wieder hoch, kommen in die Bundesliga. Fürth steigt ab, Bielefeld steigt ab, tendenziell eher kleinere Stadien. Mal gucken, was das mit dem Fußball macht, wenn möglicherweise auch noch der Hamburger Sportverein, jetzt nichts gegen Hertha, wenn der Hamburger Sportverein als Traditionsverein wieder hochkommt. Wir werden es in einem Jahr wissen, ob das wirklich dann auch eben einzahlt auf den Fußball.
Die MML-Gerüchteküche.
Mike, jetzt haben wir gerade ja über Verlierer gesprochen. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal in dein Fanherz reinhorche, dann wird diese Meldung sich eventuell auch anhören wie ja eine Verlierermeldung. Denn Kiré soll wohl zum SC Freiburg wechseln. Nach Informationen, nämlich des Hamburger Abendblatts, hat sich der Flügelflitzer am Dienstag schon mit Verantwortlichen des SC Freiburg getroffen. Im Breisgau würde der zweitbeste Scorer der Kiezkicker, 29 Spiele, 12 Tore, 10 Vorlagen, in der nächsten Saison dann ja sogar international spielen. Also da merkt man eben auch, dass der SC Freiburg durchaus an Attraktivität gewonnen hat. Und was macht diese Meldung mit dir, Mike?
Ich hatte meine Trauer schon am letzten Wochenende, weil mir relativ klar war, dass Kofi Kiri in der nächsten Saison nicht mehr beim FC St. Pauli spielt. Ich hätte mich gerne von ihm verabschiedet im Stadion. Dummerweise hat er die 5. gelbe Karte kassiert und war eben am letzten Spieltag am Millerntor gesperrt. Es ist ja nicht nur das Gerücht, dass es der SC Freiburg sein wird, sondern auch Borussia Mönchengladbach ist an ihm dran. Man kolportiert eine Ablösesumme von 6 Millionen Euro. Das wäre der teuerste Transfer, der jemals eben den FC St. Pauli verlassen hat. Der teuerste bislang war Marcel Halstenberg zu RB Leipzig. Dementsprechend habe ich mich daran schon gewöhnt, obwohl ich mich fußballerisch überhaupt nicht dran gewöhnen kann. Denn der Grund, warum wir ein so großes und tolles Jahr gehabt haben, ist nicht zuletzt natürlich auch Kofi Kiri gewesen. Insofern, wie gesagt, ich hätte mich gern von ihm letzten Spieltag verabschiedet. Also soweit man das eben als Zuschauer kann, hat nicht geklappt wegen der 5. Gelben. Dass er den FC St. Pauli verlassen wird, ist, glaube ich, relativ sicher.
Und zuletzt, Mike, ich habe mich lange versucht zu drücken, aber wir müssen natürlich noch hierüber sprechen.
Der Knaller des Tages.
Heute Abend, Mike Nöcker, kommt es zur Relegation zwischen Hertha BSC und dem Hamburger Sportverein. Am gestrigen Abend haben wir ein großes, ja, Pokalfinale in der Europa League gesehen. Jetzt kommt es eben zu diesem kleinen Relegationsfinale. Und bevor ich irgendwas sagen muss, sag du doch mal, du kennst doch den HSV aus deiner zweiten Liga. Worauf dürfen sich denn da alle Herthaner und Herthanerinnen einstellen heute Abend?
Also ich muss sagen, vorgestern beim OMR-Festival, Jonas Bolt hat mir eine Flasche Weißwein ausgegeben. Ich bin natürlich jetzt total für den Hamburger Sportverein. Der wird das natürlich
so leicht
locker
geht das
machen.
Ja. So leicht geht das.
Ah, so leicht. Schön. Nein, also worauf kann sich der Hamburger Sportverein bzw. die Fans vom Hamburger Sportverein einstellen? Ich bin mir ehrlicherweise in diesem Fall nicht sicher. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass das schon der homogenste Kader, der durchdachteste Kader der zweiten Liga ist. Ich weiß nicht, was dieses Spiel am Ende für den HSV psychologisch macht. Das ist das 4. Jahr in der zweiten Liga. Es ist, ich glaube, dann das 4. Mal, dass der HSV Relegation spielt. 2-mal gewonnen, 1-mal verloren und abgestiegen. Jetzt geht es also wieder hoch. Es gibt wahnsinnig viele Hoffnungen auf dem Verein. Der Druck ist hoch. Ich hoffe, dass der HSV damit umgehen kann. Alleine schon, um eben auf Augenhöhe ein tolles Spiel zu sehen und ein tolles Spiel zu haben. Am Ende kann ich es ganz, ganz schwer ausrechnen. Ich glaube, wahrscheinlich der Druck natürlich bei der Hertha, das kannst du besser beurteilen, ist ähnlich hoch. Und ich habe jetzt auch spielerisch irgendwie nicht so die Homogenität bei Hertha gesehen in dieser Saison. Ich sag mal so, gefühlt würde ich sagen, man hat hier sehr schwer durchgeatmet in Hamburg, dass nicht der VfB Stuttgart in der Relegation steht.
Also Felix Magath war ja sehr entspannt auf der Spieltagspressekonferenz, hat gesagt, naja, der HSV hat zwar eine ganz klare Spielidee, sie haben fast 63% Ballbesitz, das ist mit Abstand der höchste in der zweiten Liga, sie haben eine ganz klare Idee, wie sie spielen wollen, das hat Tim Walter auch schon bei Holstein Kiel so gespielt, also sehr viel Ballbesitz, viel Dominanz und so weiter und so fort, und er rückt von dieser Spielidee nicht ab. Und das hat Felix Magath durchaus als positiv deklariert, denn er sagt, so kann man sich eben auf die Hamburger einstellen und weiß ganz genau, was drin ist. Und dazu kommt eben auch, dass die Hertha das Spiel nicht machen muss. Und das liegt ihr eben. Und die Hamburger positionieren sich darüber hinaus halt sehr, sehr, sehr hoch. Also Heuer Fernandes steht da teilweise 40 bis 50 Meter vor seinem eigenen Tor. Also und da liegt eben die Chance, wenn die Hertha gutes Pressing spielt und den Hamburger Sportverein in ihrem Spielaufbau stören kann, dann liegt da eben eine Chance. Und trotzdem zählt bei einer Relegation ja nicht nur das Sportliche, das hast du ja gerade eben auch schon angesprochen. Es zählt ja viel mehr die Psychologie. Es sind kleine Pokalspiele, es sind Do-or-Die-Spiele, wo eben das Entscheidende ist, das eben, was zwischen den Köpfen abgeht. Und da, glaube ich, halten sich beide so ein wenig pari-pari, was den Druck angeht. Deshalb blicke ich da zwei vollkommen offenen Partien entgegen, gerade jetzt auch mit dem Wegfall der Auswärtstorregel, kann das wirklich eine dramatische Relegation werden. Wir werden es sehen heute Abend. Ich werde arbeiten müssen heute Abend im Stadion, deshalb werde ich vermutlich auch abgelenkt sein. Und trotzdem bin ich ja so langsam angespannt, weil so ein potenzieller Abstieg ist natürlich nicht nur sportlich ein absolutes Desaster, sondern auch, da hängt ja so viel dran, Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Das wäre wirklich eine mittelschwere Katastrophe. Und dementsprechend ist das mitunter das wichtigste Hertha-Spiel der jüngsten Vereinsgeschichte. Und da ist man dann eben auch angespannt, wenn man Teil davon ist.
Sie ist positiv, Lena. Ich weiß, du hast keinen Bock auf Relegation, aber ich hätte sie gerne erlebt mit meinem Verein.
So ist das. Wir werden sehen, wie dieses Spiel heute Abend ausgeht und wünschen euch noch einen tollen Tag. Allen Frankfurtern viel Spaß noch beim Feiern, allen Herthanerinnen gute Nerven, natürlich auch allen Hamburgern. Und dann hören wir uns morgen in alter Frische wieder. Und das waren Lena Kassel
und Mike Nöcker für Fußball MML.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.